Du hörst People, Purpose, Profit oder kürzer den P hoch 3 Podcast mit mir, Claudia Hümpel. In diesem Podcast dreht sich alles um eine menschliche und zukunftsorientierte Arbeitswelt. Du bekommst Impulse, Ideen, Know-how und du lernst Menschen kennen, die mit ihrer Arbeit die Welt jeden Tag ein Stückchen besser machen. Los geht's! Heute geht's um Sales, genauer gesagt um Sales bei Startups. Und was braucht es, damit ein Startup erfolgreich wachsen kann? Top trainierte Seller, das sagt zumindest sie, mein heutiger Gast, Stefanie Biebel, eine absolute Powerfrau aus Wien. Und Stefanie hat sich vor einem Jahr selbstständig gemacht, ein Unternehmen gegründet, die Growth Mastery. Trainiert Startups im Bereich Sales, ist eine Top-Expertin im Bereich Marketing und Sales. Schön, dass du da bist. Hallo, Stefanie.
Aber ja, genau. Ich freue mich total, dass ich heute bei dir bin.
Großartig. Ja, ein bisschen habe ich jetzt schon gesagt zu dir. Und viele kennen dich. Es folgen, ich glaube, ich habe immer so das Gefühl, alle, die irgendwas mit Sales zu tun haben, egal ob im Startup oder im Corporate-Bereich, folgen dir, folgen deinen Tipps, die du ja großzügig auf LinkedIn auch mit deiner Community teilst. Aber meine erste Frage lautet an dieser Stelle immer: Wie bist du zu dem geworden oder zu dem gekommen, was du heute machst?
Oh, das ist eine lange Reise. Ich versuche mal die Kurzfassung. Also tatsächlich bin ich ja ganz woanders gestartet, wo ich eigentlich heute stehe. Ich bin ja schon als Kind immer ja ganz fanatisch in Marketing gewesen und war da immer total into it. Also jeder Werbespot, jeder Jingle konnte ich auswendig. Also es war ziemlich schnell klar, dass ich ins Marketing gehen werde. Und ja, das habe ich dann noch gemacht und bin dann auch eher in die Corporate-Welt eingestiegen. Also ich habe tatsächlich bei Schwarzkopf und Henkel angefangen und mich dann von einem Corporate zum nächsten durchgearbeitet, würde ich sagen. Ich war dann bei Microsoft bis hin zu Red Bull und habe dann irgendwie festgestellt, dass diese klassische Karriereleiter, die ich halt auch damals gelernt habe noch von meiner Mama, so, hey Kind, du musst studieren und dann musst du halt quasi einen sicheren Job und so, ne? Das habe ich dann schön brav gemacht 12 Jahre lang und habe dann festgestellt, okay, und jetzt habe ich irgendwie gefühlt alles gemacht, alles durch. Und ja, da war diese große Frage und auch irgendwie gefühlt keine Zufriedenheit, obwohl ich schon ja wahnsinnig viel erreicht habe, würde man wahrscheinlich so sagen. Und dann kam einer meiner ehemaligen Manager ums Eck und hat irgendwie so gesagt, ja, Steffi, ich hätte da so ein Startup und Sales und du bist ja voll prädestiniert dafür. Und ich so, Quatsch, was ist ein Startup überhaupt? Also ich meine, damals ja, war das überhaupt noch, ja, weder cool noch on vogue noch sonst was. Und ich so, er ist auch total unsicher, oder? Also auch voll dieses Mindset noch drin, ne? Ich habe es dann aber tatsächlich gemacht. Ich habe tatsächlich im Sales dann gestartet und bin nach 3 Monaten dann zum Head of Sales befördert worden, wie man so schon sagt. Habe dann ein 5-köpfiges Team aufgebaut und wir sind in 3 Jahren echt durch die Decke gegangen. Also wir sind zum Marktführer geworden. Das war halt einfach mega erfolgreich und ich habe einfach gesehen, okay, wow, das liegt mir total. Und ich wusste damals auch gar nichts über Sales. Also klar, ich habe Marketing und Sales studiert, kann man jetzt sagen, aber das war ja auch 12 Jahre her, der Sales-Teil. Also da konnte sich auch niemand mehr an irgendetwas erinnern, also zumindest ich nicht. Und ich habe es dann halt wirklich von der Pike auf wieder gelernt, wie das funktioniert, mit von der Kaltakquise am Telefon bis Mailing, bis allem. Ja, wie baut man Pitch auf? Das konnte ich wiederum aus dem Marketing. Also mir haben schon meine Marketing-Skills sehr, sehr geholfen, im Sales Fuß zu fassen. Aber tatsächlich war es schon nochmal komplett was anderes, natürlich jetzt sich diesem Kunden zu stellen und diese Neins zu kassieren und da halt von der Pike auf was Neues zu lernen und natürlich auch zu lernen, wie man so ein Team aufbaut. Ich hatte ja gar keine Ahnung. Ich habe es halt einfach gemacht und rückwirkend gesehen war es vielleicht irgendwie fast schon fahrlässig. In gewisser Hinsicht, ich habe wirklich nicht gewusst, was ich da tue, aber ich habe halt nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt, ja, wie so viele halt von uns, die in eine Leadership-Rolle einfach mal kommen. Und ja, die letzten Jahre, also ich bin jetzt seit 8 Jahren so im Startup-Umfeld und habe dann eigentlich vieles ausprobiert, auch mal kurz das eine oder andere nicht Startup-mäßige. weil ich einfach im Sales experimentieren wollte. Ich war halt stark auf diesem transaktionalen Sales, bin dann aber in den Solution Sales, weil ich einfach nochmal die andere Seite sehen wollte. Nochmal ganz andere Disziplin, habe ich schwerst unterschätzt, habe dann gecheckt, okay, so Enterprise Deals ab so 500.000 aufwärts ist nochmal ein anderes Business als so kleine 15.000 Euro Deals ja, im Jahr. Und habe mir gedacht, ah, okay, also nochmal komplett neue Disziplin gelernt, was halt super spannend für mich war. Und dann war ich noch wieder in einem Startup, wieder mal da, mal dort, habe ein bisschen eben experimentiert die letzten 8 Jahre und habe dann irgendwie festgestellt, alles geil, aber ich habe irgendwie jetzt kein Unternehmen gefunden, mit dessen Werten und auch Kultur ich mich so identifizieren kann, dass ich sage, okay, hier bleibe ich. Also ich sage halt immer, ich habe so mein Zuhause nicht gefunden. Und ja, in dieser ganzen Pandemie ist man halt auch irgendwie vielleicht so ein bisschen verrückt. Und ich war dann verrückt, habe mich selbstständig gemacht und habe gedacht, ah, ist ja egal, ich probiere das jetzt aus, bin ins Gründerprogramm gegangen, hatte dann Gott sei Dank so einen 6-Monate-Polster, den ich mir gegönnt habe und habe mir gedacht, ich probiere das jetzt und entweder es klappt, ich gebe mir 6 Monate oder es klappt auch nicht und dann gehe ich nach 6 Monaten einfach wieder zurück in ein Angestelltenverhältnis und suche mir etwas, wo ich dann vielleicht mal zu Hause finde. Soweit kam es aber nicht.
Genau, also im Prinzip, ich glaube, irgendwie letztes Jahr im Sommer oder irgendwie sowas hast du dich selbstständig gemacht und letztendlich eben inzwischen ja auch die Growth Mastery gegründet, nicht inzwischen, sondern es hieß, glaube ich, erst anders, jetzt heißt es Growth Mastery und ich habe das ja angekündigt, du bietest etwas, was es im deutschsprachigen Raum in der Form, also ich habe so ein Trainingsprogramm on the job für Seller, ich sage jetzt so oldschool für Verkäufer, für den Vertrieb, sowohl eben für Vertriebler als eben auch Head of Sales. Wie bist du drauf gekommen? Was ist die grundsätzliche Idee dahinter und was ist das Besondere auch daran?
Also wie bin ich drauf gekommen? Du hast schon richtig gesagt, ich habe nicht mit der Growth Mastery angefangen. Tatsächlich gibt es die Growth Mastery erst seit Februar dieses Jahr. Ich bin letztes Jahr noch mit der Business-Bibel an den Start gegangen. Es war ein Joke von meinem Freund, der irgendwie so gemeint hat, hey, nenn dich doch Business-Bibel, das passt doch urgut. Und so ist dann damals mein Blog gestartet. Also initial habe ich mit dem Blog gestartet, da war ich noch im Angestelltenverhältnis und darauf basierend habe ich dann so quasi ein bisschen mein erstes Business gegründet. Und ich habe halt natürlich erstmal Fuß fassen müssen. Ich habe mich erstmal in allen möglichen Formen verkauft, ja, und habe erstmal experimentiert, vor allem auch mit Interim, Head of Sales, mache ich bis heute. Bin ich jetzt aber gerade am Phase-Out und die Business-Bibel ist auch am Phase-Out, weil dann eben, was habe ich gemacht? Ich habe ganz viele Gründer interviewt, weil für mich war eigentlich ziemlich schnell klar, wo will ich wirklich meine Energie investieren? Es war für mich super wichtig, mir jetzt nach 20 Jahren zu überlegen, wo bin ich happy und wo macht das auch in Summe Sinn, meine Energie zu investieren. Und ich habe immer gesagt, naja gut, den Corporates geht es eh gut genug, brauchen keine Hilfe. Und mit KMUs habe ich jetzt nicht so viel am Hut gehabt in der Vergangenheit. Ich war halt eben Corporate oder Startup, deswegen KMUs konnte ich mich nicht so identifizieren. Also war einfach klar, ich will diese nächste Generation einfach pushen. Und da hat halt auch, da habe ich einfach sofort gemerkt, okay, da geht mein Herz halt auf. Ja? Also da brenne ich halt auch einfach. Und dann habe ich einfach wahnsinnig viele Gründer interviewt und habe sie gefragt, okay, wo ist euer größter Pain? Was tut euch weh? Wo kann ich helfen? Und daraus, aus ganz, ganz vielen Interviews, ist die Growth Mastery tatsächlich entstanden, weil der O-Ton von allen war, ja, wir haben ein Problem im Sales. Wir wissen entweder nicht, wie es selber geht, oder wir stellen dauernd Leute ein, die nicht wissen, wie es geht. Nicht können. Genau. Und das ist so ein Teufelskreis, weil man stellt ja jemanden ein, er performt nicht, man schmeißt ihn wieder raus oder er geht, je nachdem, wer zuerst die Reißleine zieht, ja. Und das ist ja so, das ist wirklich ein Teufelskreis, den wir da im Startup haben. Und ich habe mir dann halt auch gedacht, okay, das kann doch so nicht weitergehen, ja. Und vor allem, wenn wir die Leute da und rausschmeißen, dann wird es ja auch nicht besser. Die lernen ja dadurch nicht mehr und die können dann auch nachher nicht mehr. Und wenn keiner in diese Talente investiert, dann wird es halt schwieriger am Markt, weil dann werden wir nie mehr Sales-Talente haben oder wirklich gute Seller. Und das war dann so ein bisschen der Funke, der bei mir angesprungen ist. Und dann habe ich eben Anfang des Jahres die Growth Mastery gegründet. Und tatsächlich eben diese Trainingsprogramme, die haben sich ein bisschen verändert in den letzten Monaten. Also gestartet sind wir mit 3 anderen Programmen, wo wir heute sind. Aber auch das ist natürlich, ja, man muss natürlich ein paar Dinge ausprobieren, schauen, was funktioniert, was wird angenommen. Wir haben dann das Programm ein bisschen verändert. Jetzt sind es gerade aktuell 3 Programme. Sneak Peek, wir arbeiten am 4. Und was ist so speziell tatsächlich das, was du gesagt hast? Es ist wirklich on the job und es ist mit einer eigenen Lernmethodik, die ich über ein halbes Jahr hinweg jetzt entwickelt habe, die mit vielen Komponenten dafür sorgt, dass wir auch Wissen langfristig verankern können, dass sie eben on the job sofort lernen und das sofort umsetzen können und auch sehr, sehr viel auf einmal in 6 Wochen reinkriegen. Ja. Also es war natürlich klar, wenn ich für Startups was mache, es muss schnell gehen, ne? Das wissen wir eh, also es kann ja nie schnell genug sein. Aber ich muss denen doch schon das große Ganze irgendwie beibringen, weil das ist ja das, was oft fehlt. Du kannst jetzt schnell mal von LinkedIn dir einen Tipp nehmen. Ja, ich meine, da gibt es so viele tolle Tipps und so viele Leute, die was posten. Aber das hilft dir in der Sache nicht, wenn du die grundlegenden Dinge nicht verstanden hast. Ja. Ja. Und alle Templates dieser Welt, die da geshared werden, werden dir nicht helfen, wenn du nicht weißt, wie grundsätzlich diese Templates anzuwenden sind und auf was es ankommt. Und das ist sehr oft eine Mindset-Sache und gar nicht so eine Skillset-Sache.
Und ja, es ist total spannend, weil ich blende mal ganz kurz 1-2 Fragen ein, beziehungsweise Kommentare. Zum einen ist Irmeli da, die im Prinzip sagt, und das war mein Gedanke jetzt auch, dass du dein Unternehmen wie ein Startup, das ist ein Startup und du entwickelst es wie ein Startup, weil eigentlich hast du es so gemacht, wie es einem jeder sagt. Geh schnell raus, sprich mit deinen potenziellen Kunden und entwickle darüber das Produkt. Und genau das hast du am Anfang gemacht und natürlich jetzt auch seit Februar, wenn ich das richtig interpretiere, dass du anhand eben der Dinge, die du da gleich ausprobierst, umsetzt, das immer weiter verbesserst und auch veränderst.
Ja, absolut. Ich durfte ja auch von vielen Gründern lernen. Also sie von mir und ich von ihnen. Und ich muss auch sagen, also ich war ja wirklich 12 Jahre im Corporate. Mein Mindset ist natürlich heute ein komplett anderes. Also ich habe, einer der krassesten Changes für mich war, ich war wahnsinnig perfektionistisch. Bin ich wahrscheinlich noch immer noch. Aber ich habe wirklich im Startup gelernt, was es heißt, hey, better done than perfect. Und heute kann ich es anwenden. Aber es hat Jahre gedauert, bis ich das aus mir rausgeprügelt habe. Weil im Corporate darf ja nichts rausgehen, wenn das nicht durch 10 Gremien gegangen ist. Ja, das ist einfach gar nicht okay. Ja.
Und die Fehlerkultur ist natürlich im Corporate, zumindest in denen, die ich kenne, unterirdisch in Bezug auf Veränderung ausprobieren.
Ja, genau. Also durfte es ja nicht einfach ausprobieren. Und es gab natürlich Brand CI Guidelines. Also ich durfte jetzt nicht einfach irgendwas rotzfrech raushauen. Ja, also ich musste mich natürlich auch an eine gewisse Brand halten. Ja, und das war ich halt so, das war so reingeprügelt in mir 12 Jahre lang natürlich aus verschiedensten Corporates. Und so ist es halt dort. Und das ist auch okay. Ich glaube, für die Größe dieser Unternehmen braucht man solche Regeln auch. Ja. Aber ich habe dann halt das krasse Gegenteil gelernt und ja, ich wende das auch für mich an. Also ich habe Gott sei Dank wirklich auch tolle Gründer begleiten dürfen und auch heute noch in jeglicher Form und habe viel gelernt auch über mich selbst und auch meine eigenen Grenzen zu durchbrechen und auch wahrscheinlich dank dieses Wissens so erfolgreich mein eigenes Business auf die Straße bringen zu können.
Ja, die Verena ist da und fragt, ob es bei der Growth Mastery um den Vertrieb selbst geht oder um den Aufbau der Vertriebsstrukturen und Inhalte. Da kommen wir nämlich dann schon mal gleich dazu, dass du auch ein bisschen mehr darüber erzählen kannst, was die Inhalte sind, wer deine idealen Kunden sind. Das sind alles so Fragen, die ich dir sowieso gestellt hätte. Und von daher können wir die hier gleich ein bisschen einfließen lassen und zusammenfassen.
Ja, voll gern. Danke für die Frage auf jeden Fall. Also es gehört ja wirklich beides dazu, deswegen kümmere ich mich auch um beide Themen, weil ich habe mir auch grundsätzlich natürlich am Anfang überlegt, wie schließen wir dieses Sales-Know-How-Gap, vor allem im Dachraum. Also ich bin spezialisiert auf den Dachraum, ich war selber Sellerin im Dachraum 8 Jahre lang und ja, klar habe ich auch mal mit UK oder was auch immer, aber da bin ich einfach zu Hause, da kenne ich mich aus. Und ich kenne unsere Kultur sehr gut, auch die Unterschiede zwischen Deutschland, Österreich, Schweiz, ist auch nicht dasselbe. Also das ist im Sales schon Dinge, die muss man auch beachten und das ist auch sehr, sehr unterschiedlich, obwohl man es gar nicht glaubt und sagt, ja, deutschsprachiger Markt. Aber tatsächlich habe ich mir am Anfang überlegt, okay, es hilft ja jetzt nichts, wenn wir nur die Seller trainieren, wenn wir jetzt, und wir kennen den Klassiker leider noch immer, wenn der beste Seller zum Head of Sales wird, noch nie ein Team geführt hat, ich meine, hallo, ich hebe die Hand. Ich war auch dabei und noch nie ein Team geführt hat, nicht weiß, wie das geht, weder die Leadership Skills hat, aber auch nicht die, ich sage immer, Operational Excellence hat. Weil ich kann ein geiler Seller sein, das heißt aber nicht, dass ich ein Customer Journey Mapping machen kann, Strukturen und Prozesse bauen kann und ein Sales-Prozess-Design machen kann und ein CRM darauf basierend aufbauen kann. Das hat der ja noch nie gemacht. Und das ist so das Verrückte, was ich immer sage, bitte macht doch nicht eure besten Seller einfach mal so zum Head of Sales und glaubt, dass der das einfach dann auch so kann, nur weil er guter Seller war. Das ist ein komplett, und ich meine, das wirst du umso besser wissen, ein komplett anderes Kompetenzprofil, würdest du wahrscheinlich sagen. Und dahingehend haben wir gesagt, okay, es hilft nichts, wenn wir jetzt nur SDRs und Account Executives trainieren. Wir müssen auch die Head of Sales trainieren. Und das ist mir auch egal, ob das jetzt noch immer der Gründer selber ist, der diesen Head of Sales Hut auf hat oder ob er schon wirklich einen Head of Sales auserkoren angestellt hat, was auch immer. Das heißt, tatsächlich haben wir dann jetzt aktuell noch drei Programme eben, wo wir einerseits zwei operative Programme haben, nämlich eben für Prospecting und für Sales, also für die SDRs und die Account Executives, wo wir wirklich
Kannst du ganz kurz für die Landbevölkerung nochmal SDR erklären, weil vielleicht sind einige Zuschauer die deine englische Abkürzungen so nicht
guter Punkt, danke, danke, danke. Ich weiß, unser Startup-Jargon ist auch ein eigener. Also Sales Development Reps sind SDRs und das sind oftmals in SaaS-Startups diejenigen, die nochmal dem Account Executive oder Sales Manager, you name it, vorgelagert sind. Die gehen so weit, dass sie quasi Kaltakquise machen bis hin zur Discovery, oftmals, im meisten der Fälle, sage ich jetzt mal, wenn es klassisch aufgesetzt ist. Und dann erst übernimmt der Account Executive und bringt das bis zum Abschluss. Also sie teilen sich quasi die Rolle. Hat Vor- und Nachteile. Ich möchte das Fass jetzt lieber gar nicht aufmachen. Also ist vielleicht nochmal eine andere Diskussion. Aber das sind quasi die hochoperativen Rollen, wo wir zwei Programme haben, die komplett wirklich maßgeschneidert auf diese Rolle sind. Und das Head of Sales Programm ist im Endeffekt eine Mischung aus Leadership, weil wir brauchen natürlich Leadership Skills. Wie recruite ich diese Teams? Wie baue ich die auf? Wie bringe ich die wirklich zu Hochperformance? Es ist ja gar nicht so einfach, diese Teams zu trainieren und wirklich nach oben zu ziehen. Und auf der anderen Seite eben dieses Operational Excellence, was ich vorher schon gesagt habe, also von der Customer Journey abbilden mit den anderen Abteilungen, dass das reibungslos läuft, ja, bis hin eben zu, wie setze ich das CRM richtig auf, damit ich die Daten rausbekomme und dann datengesteuerte Vertriebsentscheidungen treffen kann, ist einmal alles dabei. Und so kann ich eigentlich sicherstellen, dass, Dankeschön fürs Genial. weil so können wir eigentlich sicherstellen, dass auch von oben das Fundament passt und von unten die Leute reinarbeiten können. Weil das, was ich halt einfach immer sehe, und das ist eh logisch, dass es so passiert, die Gründer stellen Seller ein, die Gründer selbst haben wenig Sales-Know-how. Das heißt, die Seller versuchen das irgendwie hinzukriegen, aber sie arbeiten in keiner Struktur. Ja, sie arbeiten halt irgendwie. Und entsprechend geht es ihnen halt auch dabei. Und das ist aus meiner Sicht doch nicht die Aufgabe eines Sellers herauszufinden, wie dieser Sales-Prozess funktioniert. It's not a job. Und sollte es auch nicht sein. Da muss schon der Gründer durch. Deswegen kommen auch dankenswerterweise sehr oft Gründer zu mir. Und ich bin voll happy, dass die so reflektiert sind und sagen, ja, ich habe verstanden, ich muss das auch bis, es ist auch meine Aufgabe, im Endeffekt da was zu bauen, wo meine Seller dann auch performen können.
Wie ist es eigentlich aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung? Ich meine, du bist Quereinsteigerin vom Marketing im Sales, hast dich da sozusagen reingefuchst, bist nach 3 Monaten Head of Sales geworden, vermutlich auch sowas wie Naturtalent oder so. Ja. Woran erkennst du an einer Person, ob sie ein guter Verkäufer ist oder nicht? Was sind das für Skills, die jemand mitbringen muss, damit er, weil Ausbildung ist das eine, kann das jeder lernen? Könnte ich das auch lernen? Oder gibt es bestimmte Dinge, die man mitbringen muss?
Also eine wirklich schwierige Frage und ich hätte wahrscheinlich früher gesagt, das kann jeder lernen. Ich bin heute, nachdem ich sehr viele auch selber trainiere, anderer Meinung, ehrlicherweise. Ich vergleiche es mal auch jetzt ein bisschen so wie mit jedem anderen Beruf. Ja, kann jeder singen lernen? Ja, bis zu einem gewissen Grad schon. Aber die wirklich richtig geilen Sänger, die haben nochmal irgendwas extra. Ne? Die haben nochmal so ein Set an Skills, das du nicht lernen kannst. Und Ich glaube tatsächlich, ist in jedem Beruf so, es gibt auch gute Developer und vielleicht durchschnittliche, ja. Ich glaube, es ist in jedem Beruf so. Und ich glaube mittlerweile ehrlich nicht, dass es für jeden was ist und dass jeder dafür geeignet ist. Nein, glaube ich nicht. Kann es jeder bis zu einem gewissen Grad lernen? Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, die wirklichen A-Player, die, wie wir sie halt auch immer nennen, was haben die? Das ist total spannend eigentlich die Frage. Tatsächlich hat das auch ganz viel mit Intuition zu tun und ich glaube, das ist auch etwas, das kann man nicht lernen. Ja, es gibt einfach so, die haben einfach diesen Riecher. Ja, die haben auch, also ganz viele Frauen haben naturally, sind sehr gut im Sales, by the way, und ich glaube, es hat auch mir
Ja.
wahnsinnig geholfen am Anfang, weil wir sehr empathisch sind und wir können uns sehr gut in jemanden reinversetzen und wir haben auch oftmals, vielleicht öfters, und ich will keine Männer-Frauen-Diskussion aufmachen, keine Sorge, aber öfter immer öfters haben Frauen zumindest so wirklich so ehrliches Interesse, wie es dem anderen geht, und sie können dieses Gefühl auch vermitteln. Und das holt die Leute natürlich wahnsinnig ab. Also das merke ich ganz stark. Und auch dieses, ja, diese Empathie, dieses wirklich Reinversetzen in den anderen, das ist, ich weiß nicht, wie man das nennt, ob das Talent ist, ob man Empathie antrainieren kann. Ich kann es nicht, ja. Also ich kann niemanden Empathie trainieren und ich merke ganz stark, wenn Seller gegenüber sitzen von einem Kunden und einfach nur ihr Ding runterarbeiten, versus eben den E-Playern, die ich sie immer nenne, die einfach wirklich den anderen komplett verstehen und lesen können. Und ich glaube, da ist so die Magie auch heute definitiv im Sales.
Ja, also ich stimme dir völlig zu. Ich bin jetzt nicht die Expertin im Recruiting von Sales-Talenten oder so. Ja, da
Ja.
bin ich jetzt nicht drauf spezialisiert. Aber es gibt für viele Berufsgruppen, wo bestimmte, ich sage immer Naturtalente, also natürliche mitgegebene Eigenschaften, die jemand mitbringt und Empathie. Auch das kann man bis zu einem gewissen Grad
Ja.
lernen oder üben, will ich mal sagen,
Ja.
aber nur bis zu einem gewissen Grad. Und das, was du beschreibst, nämlich dieses Gespür für den anderen und auch für den Moment, also wann ist der richtige Moment, das ist definitiv etwas, was man,
Ja.
wo man ein Talent mitbringt, das man dann zur Stärke ausbauen kann. Von daher kann ich mir super vorstellen, dass deine Trainings bei solch talentierten und vorgebildeten Menschen, also die so etwas mitbringen, die tatsächlich zur Exzellenz bringt.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist auch sehr gemischt, wer natürlich bei mir im Training ist. Es sind natürlich Leute, die jetzt schon natürlich in ihrer Rolle sind, deswegen auch on the job. Tatsächlich ist es aber auch wirklich querbeet. Also ich habe genauso, ich sag mal, so Semester wie ich, die schon seit 20 Jahren im Berufsleben stehen, aber sagen, hey Steffi, ich will einfach von dir den geilen neuen Scheiß haben, ja. Und ich will, ja, so, ich will halt jetzt quasi das neueste Zeugs, ja. Ich habe es halt vor 100 Jahren gelernt und ich weiß, ich komme damit nicht weiter. Also wirklich so richtig gestandene Leute, die schon lange im Leben stehen. Und ich habe aber genauso Seller, die halt Studium gemacht haben, jetzt in ihr erstes Startup reingepurzelt sind. Und eben, das ist ihre erste Rolle und die einfach total hungrig sind. Ja, und da merkst du auch, also das ist auch das, was mich halt so füllt, ja, mit Energie. Also da merke ich auch, dass es halt direkt zurückfließt, was ich gebe, weil die halt wirklich so hungrig da sind und sagen, boah, Steffi, wir wollen alles aufsaugen von dir, gib uns das, ja. Und das erfüllt mich halt auch wiederum, weil es halt super schön ist zu sehen, wenn die halt, unsere Trainings sind ja 6 Wochen. Und ich kann mich noch an eine Story erinnern, da ist der Louis ins Training gekommen, gleich in der ersten Woche hat gesagt, ja, ich habe die Urprobleme, eigentlich den Entscheider in den ersten Termin reinzubekommen. Und ich habe ihm dann eine meiner Techniken an die Hand gegeben und habe gesagt, hey, mach das mal und erzähl mir nächste Woche, wie es war. Und er so, voll geil, hat voll funktioniert. Und ich so, hier sieh. Und das ist halt einfach, das ist halt, ja, für mich halt auch magisch, weil ich denen halt so schnell helfen kann und die wollen halt auch. Und ich glaube, die wirklichen E-Player, da gibt es noch ganz vieles, was die haben, aber was E-Player definitiv haben, ist dieser andauernde Drang, sich selbst zu optimieren, zu reflektieren. Also Reflexion ist auch etwas, das
Ja.
kann ich zum Beispiel das auch jemandem nicht beibringen, das ist auch nicht mein Job. Aber ich merke, dass die Seller, die wirklich richtig gut sind, die sind sehr reflektiert, die setzen sich nach den Calls hin, reflektieren nochmal, was war da jetzt gut, was war da nicht gut, was hätte ich besser machen können. Die lesen Bücher, die hauen sich Podcasts rein und die optimieren sich die ganze Zeit selber. Also die warten nicht, dass ihr Unternehmen ihnen irgendeine Weiterbildung zahlt, sondern ich habe auch erst gestern einen Erst gestern hat einer ein Training bei mir gebucht und hat auch gesagt, ich zahle mir das selber. Und ich so, ich will aber nicht, dass du es selber zahlst. Ich will, dass das dein Unternehmen in dich investiert. Weil das ist halt so mein Zugang. Ja,
ja.
Und er hat gesagt, ja, das möchte aber ich nicht, weil ich will es in mich selbst investieren. Und ich habe gedacht, du bist einer von den Guten, kenn mich aus.
Ja, und der wird wahrscheinlich unfassbar schnell auch lernen.
Ja,
du hast gerade eben vorhin einen Satz gesagt, da würde ich gerne noch mal kurz drauf eingehen. Du hast nämlich gesagt, da kommen halt auch gestandene 20 Jahre oder mehr Erfahrung, die wollen jetzt den neuesten letzten Scheiß von dir lernen. Also in der IT ist es ja so, dass es manchmal nur alter Wein in neuen Schläuchen ist.
Right.
Wie ist es beim Sales? Sind es wirklich ganz neue Methoden oder ist es nur so, dass bestimmte Methoden sich einfach überlebt haben und nicht in unsere Zeit passen? Also das interessiert mich. Und wenn es neue Methoden sind, was ist daran neu?
Ja, eine sehr berechtigte Frage. Ich finde es auch sehr cool, dass du die stellst. Denn tatsächlich ist es natürlich alter Wein in neuen Schläuchen, sind wir uns ganz ehrlich. Also niemand von uns wird Sales neu erfinden. Warum? Sales ist Kommunikation. Ganz einfach, ja. Wir werden Sales nie fundamental neu erfinden. Das, was sich aber verändert hat, ist natürlich das Thema Digitalisierung und welche Möglichkeiten wir heute haben. Das heißt, früher hätte ich wahrscheinlich jetzt nur ein Cold Calling Training gemacht, noch wie ich gelernt habe. Da gab es halt Cold Calling und E-Mail. LinkedIn war nicht mal da. Also, weißt du, was ich meine? Das hatten wir halt alles nicht. Und also Social Selling war überhaupt gar kein Thema, ja. Also da war ja gerade mal Facebook on the rise. Und die Mittel sind einfach andere. Du hast jetzt viel mehr neue Möglichkeiten, ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel da in einen Raum werfe, Multi-Channel Cadence, ja, oder Cadence Nurturing und solche Sachen, ja, dann werden die Leute jetzt mit den Ohren schlackern, was ist das überhaupt alles? Das sind alles fancy neue Names. Aber tatsächlich sind das schon neue Tools und Methoden, wie wir natürlich auch automatisiert und deswegen nurturen wir Kontakte und reichern sie an, um sie im Endeffekt zu entwickeln, dass sie halt ready to buy werden, ja? Also dass sie verkaufsbereit werden. Und da gibt es natürlich neueste Techniken, neueste Methodiken. Die Essenz von Sales ist gleich. Und deswegen ist in meinen Trainings auch immer, es gibt eine Säule von 5 immer, die heißt immer Fundamentals. Und da kommt doch keiner mehr raus, weil tatsächlich scheitern wir jetzt nicht an den fancy Sachen und an den tollen Methoden. Ja? Also ob du jetzt Medic Band oder meine Methode nimmst, um ein paar der Methoden zu nennen, meine heißt Sugar, ist Bovidal, wenn ich nicht verstanden habe, wer ist meine Zielgruppe, was hat die für ein Problem, wie ticken die, wo kriege ich die, wie fühlen sich die, das sind einfach diese Fundamentals, die nicht sitzen. Das ist unser Problem. Es ist jetzt nicht der fancy Stuff. Mhm. Und dahingehend kombiniere ich eigentlich viele Dinge. Einerseits wirklich diese Fundamentals. Und da gehen wir auch sehr, sehr tief. Also wir schauen uns definitiv auch sehr tief an. Eben das Ideal Customer Profile, wie wir es nennen bei uns, ist das ähnlich wie Zielgruppe, nur spezieller. Wie ich immer so schön sage. Oder wir schauen uns dann halt auch tiefer gehen Benefit Use Cases an und auch wirklich die Problemidentifikation, wo auch wirklich dieses Gap ist, bevor wir dann überhaupt über Pitches oder Discovery oder irgendwas nachdenken. Und ich finde, das ist halt eigentlich so wichtig heute, das Fundament zu beherrschen, dann aber auch natürlich die Cherry on the top, ja, gar keine Frage, ja. Und da gibt es natürlich verschiedenste Wege, wie man hinkommt. Und auch vielleicht zu meiner Methode, um das auch klarzustellen, das ist definitiv alter Wein in neuen Schläuchen. Was habe ich da gemacht? Ich habe im Endeffekt mir alle alten Methoden wirklich angeschaut, also von Spin, Band, Medic, you name it, Miller-Heyman. Also einige habe ich auch selbst gelernt, wirklich auch mit den Originaltrainern und Originalprogrammen wie Miller-Heyman. Andere habe ich mir angeschaut und selber mal ausprobiert. Jede dieser Methoden hat was, keine Frage. Aber ich finde, keine bringt es so am Punkt, was wir heute brauchen. Und das ist eine Methode entlang des gesamten Sales-Prozesses. Mhm. Und die Customer-Centric. Und das hat mir einfach gefehlt. Und deswegen habe ich mir aus allem das Beste genommen und habe dann geschaut, wie ich das mit dem Buchstaben mache, dass irgendwas Sinnvolles rauskommt. Also die Methode hatte 5 verschiedene idiotische Namen, bis ich dann mein Freund wieder mal, also der ist wirklich gut in solchen Sachen, der hat dann im Endeffekt gesagt, ja, warte, wir tun ein bisschen Roulette spielen und dann ist Sugar rausgekommen. Und ich so, geil, wir haben das gemacht, aber ja. dann ist es halt schwieriger gewesen.
Und das Coole ist ja, man kann auf deiner Seite, warte, ich mache das jetzt nochmal so, dass ich die gerade nochmal einblende. Du hast auf deiner Seite ja auch einen Blog, also du hast ganz viele spannende Formate, nicht nur eben in der Growth Mastery, dass man das trainieren kann, sondern man kann auch so ein bisschen reinschnuppern. Zum einen gibst du ja wirklich jeden Tag, eigentlich täglich Sales-Tipps auf LinkedIn, dann findet man auf deiner Seite einen Blog und da ist auch, in irgendeinem Blogartikel hast du dieses Sugar zumindest auch erklärt.
Genau. Also ich mache sehr viel von meinem Content öffentlich. Ich finde das auch super wichtig, einfach um den Leuten zu helfen. Ja. Es muss ja nicht jeder irgendwie immer mir Geld dafür geben. Ich gebe das einfach gerne her. Ich habe doch gar kein Problem damit. Auf meinem Blog gibt es ganz viel Content und unter anderem auch meine Methodik. Natürlich muss man auch wissen, wie man das dann anwendet und trainieren. Also da kommen dann eh die meisten, die wirklich auch sagen, okay, das interessiert mich jetzt wirklich. Und ich will auch wissen, wie ich das jetzt halt auch auf die Straße bringe. Aber feel free to take it.
Ja. Diese Trainings, die du anbietest und deine Zielgruppe sind ja eben Startups. Wie schnell, also wenn ich jetzt so Startup-Gründer wäre, wie schnell würde, und wir treten so in Verhandlung und so weiter, wie schnell, ich würde dir sofort die Frage stellen, okay, ich habe irgendwie drei Leute, die ich dir schicke, ich selber bin auch mit dabei. Wie schnell amortisiert sich meine Investition in dein Training? Das wäre so die Frage, die mich sofort interessieren würde. Das heißt, wann kann ich damit rechnen, dass mein Sales abhebt?
Ja, also wann das Sales abhebt, ist es so eine Interpretationssache, würde ich jetzt mal sagen, weil das ist, das würde ich sagen, keine Ahnung, ist vielleicht an einem anderen Punkt, wie der Gründer das sieht. Aber tatsächlich amortisieren sich die Kosten innerhalb des Trainings meistens noch, weil wir einfach so fundamental eingreifen in den Prozess, also je nach Training natürlich jetzt, aber auch in die Prozesse natürlich, ja, bei der Head of Sales Mastery oder eben auch zum Beispiel in den Conversions von den Scripts, wenn wir die halt eben auch verbessern. Und es macht natürlich einen Unterschied, ob ich einfach von einem Tag am anderen 10% mehr Antwortrate habe und 5 Meetings mehr und daraus wiederum ein Deal entsteht. There we go. Ja, also ich hatte auch schon eine Head of Sales, die ist durchs Training gegangen und die hat nachher ihren Sales Cycle auf 2/3 runtergekürzt, also auf 1/3 runtergekürzt.
Cool.
Kann ich natürlich jetzt, und ich würde auch einen Teufel tun, das zu versprechen. Mhm. Das würde ich niemals machen, weil ich im Vorfeld ja auch, ich sag mal, nicht zu 100% weiß, wo die jetzt wirklich genau stehen. Klar haben wir ein Vorgespräch und wir schauen einfach, okay, wo habt ihr eure Herausforderungen? Aber jetzt wirklich messbar zu sagen, ich kann euch versprechen, dass jeder hier 2/3 seiner Sales-Cycle verkürzen wird, ja, das wäre einfach eine glatte Lüge. Aber es ist sehr schön, was dabei rauskommt und oft sind es auch Dinge, die man gar nicht messen kann. Also ich hatte eine Sellerin, die war extremst unsicher und das hat man auch total gemerkt und die ist nach 6 Wochen da rausgegangen und war ein neuer Mensch, weil sie auch sagt, hey, ich habe jetzt verstanden, ich muss mich nicht unterordnen, also die hatte noch dieses klassische Problem, Kunde steht über mir, ich bin nicht auf Augenhöhe. Und ich habe dann gesagt, okay, woran liegt es? Ist es, also was ist es, ja? Also glaubst du nicht ans Produkt, liegt es an deinem Selbstbewusstsein? Hast du nicht die Tools an der Hand, dass du Sicherheit hast, dass du das Richtige machst? Und wir haben durch die 6 Wochen, weiß ich dann halt schon auch viel über diese Menschen und wie, wo so ihre Themen halt liegen. Und die hat dann auch im Nachhinein gesagt, ist einfach geil. Ich habe jetzt ein Framework. Ich kann mich jetzt an etwas anhalten, weil die kriegen ja wirklich zu jedem Schritt, also zum Cold Calling, zum Mailing, zum Social Selling, zu allem gibt es ein Framework, an dem man sich halt anhalten kann, das halt auch proven ist. Und dadurch hat sie diese Sicherheit gewonnen, dass sie jetzt auch das Richtige tut. Funktioniert es immer? Nein, natürlich nicht. Das tut es bei mir auch nicht. Aber es hat...
Ja, klar. Also ich meine, mit den Neins oder mit dem muss man schon irgendwie umgehen. Also wenn ich, das würde ich dann auch sofort buchen, wenn du mir garantierst, dass dann aus jedem Gespräch irgendwie ein Kunde kommt und ein Auftrag. Das fände ich schon cool.
Na gut, ich meine, meine Winrate, meine eigene, liegt bei 90% aktuell. Ja. Also ich höre Gott sei Dank nicht so viele Neins, aber ich kann auch nicht 100% haben. Ja. Das ist auch etwas, von dem muss man sich verabschieden. Es geht darum, eigentlich im Sales andauernd sich selbst zu optimieren und auch alles, was man tut, zu optimieren. Und ich glaube, auch das ist etwas, das ist eine Einstellungssache und kann man bis zum gewissen Grad trainieren. Aber wenn ich es nicht bin, dann bin ich es nicht. Und deswegen auch zurückkommen eigentlich auf deine Einstiegsfrage. Allein schon deswegen kann nicht jeder ein guter Seller sein. Mhm. Weil die Besten sind auf jeden Fall extrem strukturiert und sehr iterativ, sehr optimierend und sehr reflektiert. Und wenn das meine Persönlichkeitsstruktur nicht hergibt, dann ist ein anderer Job wahrscheinlich auch einfach erfüllender. Und deswegen Und ja, die auf jeden Fall, sorry, um die Geschichte fertig zu erzählen, damit ich das auch noch gemacht habe, die war dann natürlich, die ist total mit einem anderen Selbstbewusstsein rausgegangen und durch diese Confidence sind dann auch ihre Ergebnisse, ihre ganze Performance hat sich entwickelt. Ja, kann ich das jetzt an irgendeiner Zahl festmachen? Nein, aber die ist happy Job, I mean, was gibt es Geileres, wenn du einen Happy Seller hast, der jetzt einfach motivierter ist und einfach produktiver auch, ja? Und allein dafür hat sich's dann auf jeden Fall schon ausgezahlt.
Du führst ja auch, hast es gerade gesagt, Vorgespräche. Du würdest dann ja auch mit mir ein Vorgespräch führen. Ja. Gibt es oder gab es schon Situationen, wo du zu dem Startup-Gründer gesagt hast, ja, wir könnten jetzt hier trainieren, aber eigentlich ist euer Produkt oder euer Geschäftsmodell so, so scheiße, das lohnt sich nicht, jetzt hier rein zu investieren. Guckst du dir solche Sachen an oder ist dir das egal?
Nee, das maße ich mir ehrlich nicht an. Also ich meine, das sind ja echt die Babys, ja, von den Gründern. Und ich meine, es ist auch mein Baby, ja, mein eigenes, also die Growth Mastery. Das wäre arg, auch wenn das jemand zu mir sagen würde, Steffi, ist doch eine scheiß Idee, die du da hast. Ja. Nee, das würde ich nie machen. Also nein, da so weit gehe ich nicht. Ich glaube, das war, also ich schaue mir eben an, wo sie stehen, wo die Probleme liegen, ob mein Programm auch wirklich das Richtige ist. Ich schicke auch ganz viele
mal alles hin. Also darauf zielt eigentlich meine Frage ab.
Genau. Also es gibt schon Punkte, wo ich sage, das macht jetzt keinen Sinn oder nicht das, was du brauchst. Geh lieber woanders hin. Und habe auch gestern erst wieder jemanden woanders hingeschickt, weil sie halt eher ein KMU waren und ich gesagt habe, es passt einfach nicht dazu. Also es war auch nicht Software und so weit entfernt und auch nicht die richtige Rolle. Also ich habe auch gesagt, hey, tut mir leid, das macht einfach keinen Sinn. Also das passiert schon ab und zu. Und was auch ab und zu passiert, ist, dass mir die Werte nicht gefallen. Mhm. Also es war mal ein Gründer da, an den kann ich mich zumindest noch erinnern, weil das hat mich echt erschüttert. Der hat so gemeint, ja, er schaut sich auch zum Beispiel Highrise an aus Deutschland. Und die holen ja so quasi die Leute von der Straße und trainieren die und die funktionieren dann, sage ich. Ja, so kann man es auch machen oder so kann man es auch sagen. Und ich habe mir schon gedacht, okay, die Wortwahl finde ich ein bisschen krass formuliert, aber jeder ist halt so in seiner Art völlig okay. Und ich habe gesagt, nein, ich nehme ihr eben die Leute, die schon da sind und die entwickle ich einfach weiter. Also ich bilde nicht aus, sondern ich trainiere die Leute eben zu dem nächsten Level. Also es ist jetzt nicht Beginner. Und er sagt, Seniore braucht er eigentlich nicht. Er will einfach nur Leute, die funktionieren. Und da war ich halt dann schon sehr irritiert. Ja. Also es hat so geklungen, zumindest in der Härte, so in die Richtung, hey, ich setze mir da jetzt einfach drei Leute rein und die sollen einfach wie Affen das machen, was ich sage und dem Prozess folgen und dann tun und bloß eher nicht Senior. Ja. Und ich habe mir gedacht, okay, nee, da kann ich mich dann, also da tue ich mir auch schwer, das kann ich nicht vereinbaren. Also da geht es mir eher auch wahrscheinlich um meine Werte, die da irgendwie sich treffen müssen. Und bis dato hatte ich echt viel Glück oder habe gut aussortiert, wie man es auch immer sagen mag. Aber bis jetzt habe ich wirklich mit sehr, sehr tollen Gründern gearbeitet und sehr, sehr tollen Talenten in den Trainings. Ja,
ja, und es ist ja auch so, wenn man, also wie wir jetzt miteinander sprechen oder so, diese Gespräche dienen ja auch so ein bisschen dazu, festzustellen, ob man auf einer Wellenlänge ist. Das eine sind die Werte, aber es ist auch so, passt mir deine Nase, weil wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt 6 Wochen, also das ist schon so, wenn ich meine Leute 6 Wochen zu dir schicke, weißt du, das oder ich selber da 6 Wochen bin, dann würde ich schon denken, okay, passt das halt tatsächlich, ja. Mhm. Also und damit meine ich jetzt nicht, das soll ja kein Ponyhof sein oder sowas, aber ist das irgendwie wirklich, ich glaube, Werte beschreibt es irgendwie am ehesten.
Ja, genau.
Ja, sehr cool. Ich könnte jetzt noch Stunden dich weiter fragen und mir fallen noch ganz viele Dinge ein. Ich glaube, wir müssen dann in einem Jahr, wenn dann ein Jahr die Growth Mastery weiter ist und du hast ja auch im Vorfeld erzählt, du planst oder ihr arbeitet gerade auch schon ein 4. Programm aus. Ich glaube, wir müssen uns dringend dann in einem Jahr nochmal wieder treffen.
Ja, ich bin auch super gespannt. Vor allem ist es immer spannend. Und deswegen würde es mich definitiv freuen, zu sehen, was in einem Jahr wirklich wieder passiert. Denn alleine, was in diesem Jahr passiert ist, kann ich schon gar nicht begreifen. Und ich bin auch selber gespannt, wo ich in einem Jahr stehen werde.
Ja, ich habe noch eine Frage hier von, das ist gar nicht die Verena, sondern die Katharina, ob man auch automatische Lead-Generierung lernt.
Also ist nicht in der Verantwortung des Head of Sales. Was wir machen ist, dass die Head of Sales definitiv diese Zusammenarbeit mit Marketing mit drinnen haben. Das diskutieren wir auch ganz viel, wie wir Inbound-Lead-Generierung machen und da wirklich auch schauen, dass die Zusammenarbeit mit den Teams reibungslos funktioniert. Aber wie sie das aufsetzen würden, das wäre eher in, ich sag mal, Growth-Marketing zu Hause und das haben wir dann exkludiert.
Okay, dann nehmen wir diese Frage auch beantwortet. Ach, ein Kompliment wollte ich dir nicht vorenthalten. Hat dann auch mal gesagt, dass deine Link-In-Beiträge super sind. Ja, das finde ich auch. Also ich gucke auch immer regelmäßig rein oder werden mir auch ausgespielt. Und ich finde wirklich auch, dass du einen unfassbaren Mehrwert mit diesen Beiträgen lieferst, weil was mir total gut daran gefällt, ist, dass die immer so auf den Punkt, Klartext und auf den Punkt. Das finde ich wirklich ganz großartig.
Sehr schön, das freut mich sehr, ja. Also geht auch viel Zeit natürlich drauf und ich investiere auch natürlich viel, aber ist mir halt auch super wichtig, da jetzt nicht so lapidar oberflächliche Beiträge zu machen. Das ist halt nicht so mein Ding. Ich grabe halt immer tiefer. Das heißt auch natürlich, dass es viel Zeit erfordert, aber macht mir auch auf jeden Fall viel Spaß.
Ja, eine Frage fällt mir gerade noch ein. Ich glaube, die hatte ich dir irgendwann schon mal gestellt, aber ich würde die gerne hier nochmal öffentlich stellen und zwar, habe ich irgendwie so gedacht, als ich das erste Mal von deiner Growth Mastery und deinem Ansatz gelesen und gehört habe, dass eigentlich die Investoren, also nicht jedes Startup ist Investor-funded, manche sind auch bootstrapped oder viele sind bootstrapped, aber jedes Investor-funded Startup sollte doch eigentlich bei dir Schlange stehen. Also vielleicht nicht das Startup selbst, sondern die Investoren, weil was gibt es Besseres, als wenn man also aus meiner Sicht gibt es ja zwei Dinge, die jedes Startup braucht. Das eine ist, wie funktioniert gut das Sales und das zweite ist, wie wähle ich die richtigen Leute auf und wie mache ich gescheiten Teamaufbau? Also mein Thema. Das ist für mich irgendwie so, wo ich denke, das sind die essentiellen Dinge, die jedes Startup braucht.
Ja.
Und stehen die Investoren bei dir Schlange?
Leider nein.
Also, bei mir auch nicht.
Ja, komisch. Tatsächlich ist das auch ein Feld, in dem ich versuche vorzudringen, um mit Investoren zu sprechen. Das resoniert aber noch nicht so. Deswegen, ich kann es auch noch nicht sagen, woran es liegt, wo da die Interessen vielleicht doch nicht die sind, die ich dachte, dass sie sein sollten. Also ich bin da voll bei dir. Es sind auch aus meiner Sicht diese zwei Dinge, vor allem, wenn ich profitabel wachsen will. Also ich kann natürlich auch mit Investorengeld wachsen.
Ja, gut, aber...
Da kann man in einige Startups, man kann in einige Startups reinschauen, wie es dann so unter der Motorhaube ausschaut, ist dann nicht so schön. Wenn man profitabel wachsen will, heißt das auf jeden Fall, man muss Kunden gewinnen und vor allem auch halten und ausbauen können. Und das ist das, wo wir einfach das größte Gap haben. Also ich bin bei dir, falls übrigens Investoren da sind, ich freue mich. Gerne anrufen.
Sehr cool. Okay, meine allerletzte Frage, die bekommt jeder.
Ach so,
jeder meiner Gäste bekommt die gestellt. Und zwar der Claim von diesem Talk heißt ja People, Purpose, Profit. Damit Unternehmen nachhaltig wachsen und nachhaltig erfolgreich sein können. Was verbindest du mit den drei Begriffen People, Purpose, Profit?
Puh. Es sind genau wirklich drei sehr gute Begriffe, würde ich sagen, weil die sich natürlich auch bei mir stark widerspiegeln. Einer ist natürlich People, ich arbeite jeden Tag mit Menschen und das ist genau das, was ja auch mein Ziel ist, die eben jetzt, also bei mir natürlich im Fokus alle im Sales weiterzubringen, weiterzuentwickeln und zu schauen, dass die auch Spaß am Sales haben. Ich finde, das ist super wichtig, weil für viele ist es halt so eine Bürde, aber vor allem für Gründer. Und dahingehend wirklich schauen, hey, Sales kann Spaß machen, wenn man weiß wirklich, wie es geht. Und da mit Menschen zu arbeiten, das ist halt auch, erfüllt mich halt auch am allermeisten. Purpose, wahnsinnig, ja, ich glaube, heute mehr denn je wichtiges Thema, sowohl für mich als auch natürlich für Startups, weil Startups, die einfach nur mal so in, ja, von, und ich will das gar nicht runterspielen, von jungen Gründern gegründet werden aus Jux und Dollerei, wird es schwierig, die aufzubauen, ja, ohne Purpose, ja. Und ich glaube, dass das, auch wenn der Begriff schon so ausgelutscht ist, ja, mehr denn je wichtig sein wird, um Talente zu finden und Talente zu halten. Ohne dem wird es wirklich schwer, weil auch gerade im Sales, die Seller, die einfach nur wegen dem mehr Geld kommen, was sie bei dir kriegen, die werden nicht bleiben, weil die gehen das auch dann wieder, wenn der andere mit mehr Geld winkt.
Ja.
deswegen Purpose definitiv wichtig, gerade wenn es um die Talentgewinnung geht. Und Profit, ja gut, dafür stehe ich. Also ich glaube auch auf meiner Webseite steht 10-mal nachhaltiges Wachstum. Ich bin definitiv mehr auf der Zebra-Seite als auf der Unicorn-Seite. Ich finde Unicorn super, wenn sie zebramäßig sozusagen gewachsen sind und wirklich profitabel wachsen, dann finde ich auch mega geil, wenn sie zu Unicorns werden. Aber ich halte von diesem ganzen, ich sage jetzt mal, Investment-Game-Cases überhaupt nichts. Und ich freue mich immer sehr, wenn Gründer tolle Ideen haben und da auch wirklich ein tolles Unternehmen bauen wollen und auch ein profitables Unternehmen haben möchten.
Ja, toller Abschluss. Dem ist nichts hinzuzufügen. Stefanie, ich danke dir für deine Zeit, dafür, dass du wirklich großzügig mit uns deine Insights geteilt hast und auch Kommentar war vorhin noch von einem Zuseher, so von wegen, dass du viele Dinge erzählst, die man sonst nirgendwo hört. So von okay. Ja, vielen Dank dafür. Und ich wünsche dir unfassbar viel Erfolg weiterhin und vor allen Dingen auch den Startups, den Sales, den du trainierst. Und ich bin mir sicher, wir werden sicherlich spätestens in einem Jahr widersprechen.
Würde mich mega freuen, auf jeden Fall. Danke dir für die Einladung und dass ich bei euch vorbeischauen durfte.
Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und nächste Woche ist der letzte PO3-Talk dieses Jahres. Da dürft ihr gespannt sein, wieder dann am Donnerstag. Bis dahin und euch eine gute Woche. Tschüss.
Tschüss.
Danke, dass du bis zum Ende dabei bist. Ganz kurz noch, bevor du gehst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, freue ich mich über deine Bewertung auf iTunes oder Spotify. Wenn du eine Frage oder einen konkreten Themenvorschlag für den P3-Podcast hast, sende mir dazu gerne eine E-Mail. Wenn du dein Unternehmen als großartigen Arbeitgeber im P3-Podcast vorstellen möchtest oder deine Expertise gut zu den Themen rund um People, Purpose, Profit passt, bewirb dich doch einfach bei mir. Nutze dazu das P3-Formular. Den Link dazu und weiterführende Informationen zur heutigen Folge findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, deine Claudia.